Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 152. Die Woche geht's rund mit Google Play als Thema, Google Play Music als Thema. Komme ich auch noch dazu, warum es da immer so Schwierigkeiten gibt, diese App zu benennen. Die Nexus-Reihe, ist sie in Gefahr? Kommt überhaupt noch ein Nexus-Phone? Und natürlich wieder jede Menge News, die ich über die Woche über zusammengetragen habe. Und dann auch wieder ein paar Community-Nachrichten und natürlich die App der Woche, wie immer. Doch fangen wir an mit dem Google Play Music. Google Play Music, die App, hat ja ein großes Update erfahren. Und nicht nur die App, sondern auch der Dienst an sich, Google Music. Ja. Und da wurde einiges geändert, nicht nur in den USA. Das Design, das neue, auch bei uns aktiv, ja, gibt zum Beispiel, also ich rede jetzt erstmal von der Webversion, Listen Now, der Listen Now Bereich, ja, in dem das ja auftaucht, was man regelmäßig hört und auch ähnliche Titel, die man oft gehört hat, ja, und empfohlen wird. My Library, das ist mehr so dann diese klassische Ansicht, voreingestellt ist hier der Artists-Modus, das heißt, man sieht die Interpreten aufgelistet, kann man natürlich oben auch umschalten, dann auf Alben, Songs, ja, und Genres, sofern man das alles schön getaggt hat. Dann ganz neu und interessant, also, ja, ganz neu ist es nicht, aber interessant und neu aufgemacht, ja, die Instant Mixes. Da gibt's einmal sogenannte Recommended Mixes, ja, also solche Instant Mixes, die eben Google einem vorschlägt, weil man eben das ein oder andere Lied schon öfters gehört hat, und dann welche, die man tatsächlich dann schon gemacht hat. Denn man kann, und das ist auch eine Neuerung, aus jedem Song ein Mix machen. Ja, das heißt zum Beispiel, ich habe jetzt beispielsweise hier von Deadmau5, ja, There Might Be Coffee, und da habe ich einfach den Titel aufgerufen und dann das Menü Make Instant Mix genutzt, und dann hat er mir eben eine Liste von Liedern aufgezeigt, ja, die dann eben gespielt werden, die ähnlich sind. Er hat zum Beispiel hier als nächstes von Daft Punk Final von Tron Legacy. Dann als nächstes Jack Sweet von The Crystal Method Mix, Hans Zimmer aus Piraten der Karibik, FX Twin, Next Acid beispielsweise dann als nächstes und. Und es ist stimmig, ja. Es ist schon zwar unterschiedlich, die Songs, ja, aber man kann sie nacheinander hören, ohne dass man jetzt sagt, na toll, ja, das passt jetzt mal überhaupt nicht. Ja. Und das ist ja oft mal eben der Fall, wenn man so eine Liste hat, ja, dass da vielleicht mal was nicht passt. Ansonsten kann man natürlich auch nach wie vor die Playlists sich selbst zusammenstellen und eben dort reinmachen, was man möchte. Das geht natürlich zum Glück auch noch. Gibt auch sogenannte Auto-Playlists, ja, die dann entsprechend nach den Vorlieben auch wieder gemacht werden, beispielsweise Daumen hoch, ja, Thumbs up, da sind dann eben alle Lieder drin enthalten, denen man eine gute Wertung gegeben hat, ja, oder eben die Last Edit, auch das wichtig, was eben als nächstes, als zuletzt hinzugefügt wurde in die Bibliothek, auch das ist ja gut und wichtig, dass man die schnell findet, dann braucht man gar nicht lange rumzusuchen, ja. Ja, Google Play Music, das ist ja nicht nur jetzt etwas, wo man seine eigene Lieder hochladen kann, also seine eigene Songsammlung hochladen kann und von dort aus über die Cloud dann an jedes Gerät abspielen, sondern das ist auch verbunden mit dem Play Store. Das heißt, wenn man in dem Play Store Songs kauft, dann sind die automatisch in der Bibliothek bei Google Music. Ja. Genau, warum gibt es da eigentlich so viele verschiedene Namen? Ja, das ist wirklich äußerst verwirrend. Zunächst mal gibt es im Google Play Store einen Bereich Music. Ja, dann gibt es Google Music, das ist eigentlich die Desktop-App, um Songs in das Google Play hochzuladen. Ja? Und Google Play ist dann wiederum der Teil, ja, im Internet, den man dann eben zum Abspielen der Musik nutzt. Der Name wurde auch schon mal geändert. Das war früher auch mal Google Music. Und auf dem Android-Gerät heißt die App offiziell, da muss ich nämlich jetzt auch mal gucken. Ja. Es ist wirklich kompliziert. Ich weiß nicht, warum das so viele verschiedene Namen geben. Man sollte das einfach vereinheitlichen. Also Google Play Music ist die offizielle Bezeichnung von der App auf dem Android-Gerät. Also, und da komme ich jetzt auch mal dazu. Nämlich das meiste, was ich jetzt eben hier von der Google Play Web-Oberfläche gesagt habe, ja, das trifft natürlich auch auf die mobile Variante zu. Ich habe die hier auf meinem Tablet. Und da ist die Ansicht, wenn man sie auf den Landscape-Modus dreht, auch ganz ähnlich. Man hat wieder hier zuerst mal das Listen Now, ja, wo dann eben die entsprechenden Dinge aufgelistet sind. Ja. Auch hier hat man dann My Library, wo man wiederum unterteilt in Künstler, Genres, Alben, Songs. Ja. Und auch hier hat man Zugriff auf seine Playlists, die man tatsächlich angelegt hat, also seine eigenen Playlists und natürlich die Instant Mixes. Ja. Auch hier gibt es die Recommended Mixes und welche, die man eben hier selbst schon mal gemacht hat. Egal wo übrigens, am Handy, im Web, am Tablet, die sind dort dann eben aufgeschlüsselt. Und kann man wieder aktivieren. Von da aus kommen auch wieder in den Shop, Google Play, klar. Und ich möchte jetzt mal hier dieses mit dem Listen Now, das ist etwas, was viele jetzt hier gar nicht so richtig zu würdigen wissen, sage ich mal, weil es ja, man lässt sich ja nicht gerne leiten bei solchen Sachen wie eben Musik und so, ja. Aber ich muss schon sagen, das, was einem hier vorgeschlagen wird, das ist schon recht gut. Anhand von dem, also wenn man natürlich Google Play Music und die ganzen Google-Dienste da auch nutzt, dann sind die Vorschläge wirklich gut. Ja. Wenn da wirklich jemand ganz grauselige Vorschläge kriegt, dann nur da deswegen, weil eben die Dienste nicht richtig genutzt werden. Ja. Google tut wie immer da aus verschiedenen Diensten Daten nehmen und versucht dann eben herauszufinden, was interessant sein könnte für in dem Fall für den Hörer. Also wie gesagt, diese Vorgaben sind recht gut, würde ich mal sagen. Und da gibt es absolut nichts dran zu deuteln. Die App läuft, ein Teil davon von der App läuft im Hintergrund. Das wird sich auch wahrscheinlich so nicht ändern. Das ist nämlich kein Bug, sondern das ist durchaus gewünscht. Denn die Play Music App muss im Hintergrund schon einiges werkeln, damit man, wenn man die App aufruft, auch tatsächlich dann gleich Zugriff hat auf die verschiedenen Songs. Ja. Wie gesagt, der Abgleich beispielsweise von Google Music Web und der Cloud eben und dem System auf dem oder der App auf dem Mobilgerät klappt sehr, sehr gut. Und da gibt's nämlich auch hier gleich ein Tipp für die Leute, die sagen, ja, aber wenn ich doch keinen Empfang habe, ja, dann kann ich ja keine Musik hören. Oder, und das ist noch fast realistischer, wenn ich unterwegs bin, ja, dann zieht mir das ja die Daten, und das ist gar nicht so ohne, absolut, die Datenmenge, die über Google Play Music verbraten wird, ist relativ hoch, weil auch die Qualität relativ hoch ist von den abgespielten Songs. Das braucht natürlich ein bisschen Bandbreite. Insofern ist natürlich, wenn man ein knapp messender Megabyte Spielraum hat bei seinem Provider, dann eben ganz schnell am maximalen Ende angelangt. Damit das eben nicht passiert, kann man Eine Playlist komplett oder auch einzelne Songs offline speichern, puffern. Das geht ganz, ganz einfach. Man kann zum Beispiel auf eine Playlist gehen, ja, und dann eben hier, wenn man zum Beispiel dies, also hier ganz oben angezeigt bekommt, sieht man auf der rechten Seite, ja, schwierig zu beschreiben, über dem Titel sozusagen, ja, ein so ein Pin, ja, so was anpinnen kann. Wenn man da drauf drückt, dann fängt die App an, das Ganze herunterzuladen auf das Gerät, und ab sofort wird es dann eben nicht mehr gestreamt, sondern direkt vom Gerät abgespielt. Möchte man dann das wieder runter haben, damit eben nicht so viel Platz auf dem Gerät verbraucht wird, dann kann man das einfach hier wieder deaktivieren, selbes eben wieder draufdrücken, dann wird das wieder so gräulich und dann wird eben, wenn Platz gebraucht wird, das Ganze wieder entfernt vom Handy. Ja, das geht, wie gesagt, für einzelne Songs, ja, aber auch für ganze Playlists beispielsweise, ja, dass man die eben auch hat, wenn man unterwegs ist. Also von daher ist es, ich finde das System sehr, sehr gut, ja, und sehr, sehr einfach. Da braucht man sich keine großen Gedanken zu machen oder großen Download oder jetzt hier umständlich über den Computer eine Wi-Fi-Verbindung oder sogar ein Kabel anzuschließen, um dann eben die Songs auf das Gerät zu kopieren. Das ist sowas von Jahr 2000, ja. Und das geht hier einfach recht schnell und gut. Und somit kann man dann eben, wenn man daheim ist, beispielsweise und sein Wi-Fi aktiviert hat, kann man das eben über das Wi-Fi machen, ganz schnell, und das geht wirklich recht zügig, und dann eben das Gerät mitnehmen, da hat man unterwegs die Musik dabei, ohne dass man eben hier was herunterladen muss. Wenn man dann doch mal ein anderes Lied hören will, dann hat man trotzdem noch alle seine Songs dabei. Wie gesagt, das zählt ja nicht nur für die Songs, die man jetzt bei Google Play kauft, sondern das ist auch für die ganzen Songs, die man selbst hat. Und die lädt man mit dem Google Music Manager hoch. Ja, den gibt's für Mac, PC und für Linux, auch für New Linux. Und da ist es also so, da kann man also zum Beispiel einen Folder auswählen auf seiner Festplatte. Dort kann man Musikstücke reinlegen, ja, oder praktischerweise seine Musiksammlung einfach dort komplett angeben, ja, und dann wird alles in diesen Ordnern hochgeladen auf in dem Google Music Store, oder eben nicht in den Store, sondern eben in diesem Google Music, Google Play Bereich. Dort wird dann alles gespeichert, das hat man dann in der Cloud und man kann es überall her anrufen. 20.000 Songs kann man da nutzen, und das sind 20.000 Songs. Es geht hier nicht nach Speichergröße. Das heißt, wenn man tatsächlich dann an seine Grenze angelangt hat, 20.000 Songs sind schon ziemlich viel. Ja? Also Dateien sind ziemlich viel. Aber wenn man jetzt hier sagt, okay, das wird eng, dann kann man beispielsweise auch Mixes etc. oder ganze CDs, wenn einem das nichts ausmacht, zusammenfassen, ja, in eine Datei und die hochladen, und dann wird wirklich auch nur eine Datei berechnet von dem Freiraum. Also rein theoretisch könnten das 20.000 komplette CDs sein, ja, wenn man das dann so machen würde. Also Platz genug. Ja, also meine Musiksammlung ist auch relativ groß, und muss ich sagen, da habe ich überhaupt keine Probleme damit. Das ist überhaupt eines der ganz wichtigen Sachen, dass man seine eigene Musik bei Google Play hochladen kann. Denn die Sache ist, dass gerade so Exzentriker wie ich, ja, hier Lieder haben, die überhaupt gar nicht verkauft werden. Ja, die gibt's so nicht. Teilweise oder größtenteils ist das freie Musik, ja, oder Underground-Musik, oder auch eben Sachen, die hier bei uns nicht verkauft werden. Das meinte ich ja. Damit zum Beispiel habe ich sehr viele japanische Songs, und die gibt's bei uns in keinem Store zu kaufen. Aber da kann ich halt hier natürlich meine Original-CD hier rippen und dann die Lieder übertragen in den Google Play Service und dann eben von dort aus Zugriff nehmen. Also das war wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Anders würde es gar nicht funktionieren für mich. Und ich denke, das Problem haben noch mehr, die eben einen ausgefallenen Musikgeschmack sozusagen haben. Ja. Außerdem kann man hier das auch wunderbar als Archiv benutzen für zum Beispiel die Podcasts, ja, Uncast beispielsweise, ja, die kann man dort einfach alle lagern und hat dann eine Bibliothek dort. Aber nee, das ist jetzt rein theoretisch. Also man kann natürlich alles Mögliche dorthin transferieren an Audiodateien. Das sollte man sich vor Augen führen. Und eben, wenn man so zusammenfasst, kann man auch mehrere Songs auf einmal dann eben hochladen und man kriegt nur einen Song berechnet. Auf der Google I/O ist ja noch was anderes vorgestellt worden, ja, und zwar dieses Google Music All Access. Ja. All Access, was ist das? Sowas wie, wenn man, ich sage es jetzt mal ganz grob, sowas wie Spotify, ja, wo man eben für 9,99 $ Zugriff auf die Bibliothek gibt, die Google Play hat. Ja. Offenbar nicht komplett alle Songs. Ja, aber mit den Musikfirmen, die hier mit denen sich geeinigt wurde, sind viele Millionen Songs. Das ist okay. Das sind nur wenige, die eben dann nicht enthalten sind. Und das Ganze ist dann eben ja so ein Musikstreaming-Dienst. Das heißt, man braucht im Prinzip die Musik so nicht mehr zu kaufen, sondern kann eben die jederzeit abrufen über dieses System, über All Access. Dabei gibt es auch verschiedene Zusatzfunktionen, die eben Google-spezifisch sind, beispielsweise dieses Google Radio. Ja, Google Radio. Da kann man sagen, okay, hier, das ist jetzt zum Beispiel ein Song, da möchte ich jetzt was davon hören. Und ähnlich wie mit den Instant Mixes kann man sagen, jetzt mehr von dieser Art. Ja. Dann wird aber Google Musik dann nicht nur die eigenen Songs durchscannen, die man in der Bibliothek hat, sondern auch alle anderen Songs, die über All Access verfügbar sind, also über die Google Music Library von Google. Und dann kriegt man wirklich fantastische Empfehlungen zusammen und kann somit quasi, ja, wie eben Google sagt, eine eigene Radiostation sozusagen für sich selbst machen. Naja, kann man auch anders sehen. Was besonders ist, ist allerdings, dass man hier jederzeit eingreifen kann, zum Beispiel auch per Mobile-Gerät, einfach Songs, die man sieht auf der Liste dann, ja, nach einer Zeit sieht man also die Liste und dann kann man die einfach wegwerfen, so rausswipen, ja, nein, das Lied möchte ich nicht, zack, weg ist es. Oder kann auch sortieren, ja, das müsste ich jetzt aber als nächstes hören, ja, und so. Also man kann die Liste quasi live bearbeiten, während sie spielt. Und das ist also auch eine feine Sache. Google nennt das Radio ohne Grenzen. Ja. Wie gesagt, der Begriff Radio, das ist ein bisschen strittig. Ja. Das ist für mich eher eine intelligente Playlist, aber die Idee dahinter ist, dass man hingeht, das Gerät anschaltet und sagt, hier, ich möchte jetzt Musik hören. Ja, ich möchte Musik hören. Ein wichtiges System, was eben Radio immer noch erfolgreich macht, ja, ist, man schaltet das Radio an und dann läuft Musik fertig. Es läuft Musik. Ja, für manche Leute ist es noch nicht mal so ganz so wichtig, was jetzt gerade wann läuft, sondern wollen Musik hören. Ja. Und hier wird es dann eben wieder geschuldet. Und da man dann mit dem All Access so ein riesen Repertoire an Musik hat, ist es dann halt eine ganz, ganz tolle Sache. Nachteil ist für uns mal wieder, es ist momentan nur in den USA verfügbar. Es soll aber auch in Europa kommen. Nur wann, das weiß natürlich mal kein Mensch. Die Leute sind auch mal wieder stinkesauer, weil Google es nicht fertig bringt, die Dienste zeitgleich zu starten. Es wäre möglich, indem man zum Beispiel sagt, okay, erst wenn wir auch noch in den wichtigsten anderen Ländern die Lizenzen zusammen haben, dann starten wir erst unseren Dienst. Ich bin mal gespannt. Heute, ja, Montag, stellt Apple vermutlich, so vermuten jedenfalls alle, das sein iRadio vor. Da sind wir mal gespannt, ob das auch nur in den USA läuft. Das ist zwar durchaus möglich. Es war auch schon mal so bei iTunes, dass einige Dienste erst in den USA gestartet sind und dann in anderen Ländern, klar. Aber das stoßt schon ziemlich sauer auf, ja, wenn dann so eine große Firma wie Google es nicht fertigbringt, bevor ein neues Feature eingeführt wird, hier eine vernünftige Anzahl von Ländern ins Boot zu bekommen, bevor man so einen Dienst startet. Einfach aus psychologischen Gründen, weil man sich dann einfach zweite Klasse vorkommt, ja, wenn hier solche guten Dienste, die man wirklich super gerne hätte, auf einmal nicht verfügbar sind. Und ja, man kann sich das auch schönreden und kann sagen, ach, das wollte ich ja eh nicht haben, ja, und so weiter. Aber Fakt ist, meistens ist es dann eben doch ziemlich übel, dass es nicht verfügbar ist. Ja, man könnte Spotify stattdessen nehmen. Ja, Spotify ist sowas Ähnliches, nur es ist eben dann wiederum nicht so gut integriert in das Google-Universum. Beispielsweise mit dem Player. Muss ich wieder ein neuer Spotify-Player installieren auf dem Gerät, der wiederum im Hintergrund läuft, der wiederum Daten abgleicht, der wiederum dann puffern muss oder eben für Offline-Nutzung zwischenspeichern muss auf dem Gerät und damit Platz verbraucht und, und. Und weil wir da gerade von Spotify reden, wer also jetzt da schon einen Spotify-Account hat und wartet sehnsüchtig darauf, bis eben dieses All Access auch bei uns verfügbar ist. Wenn es denn verfügbar ist, gibt es jedenfalls schon ein Tool dafür, um die Playlists von Spotify auf Google Music zu ziehen, weil man hat ja da, wie gesagt, Zugang zu der ganzen Bibliothek. Und damit sind auch die meisten Songs, die eben bei Spotify sind, auch bei Google Music zu bekommen. Und da gibt es eben dieses Tool für Windows, Mac und Linux, also für Desktop. Damit können dann eben die Playlists portiert werden. Das Ganze nennt sich, die App nennt sich, oder das Programm nennt sich Portify. Und dort werden dann eben die Playlists übertragen in Google Music und dann die Titel sind dann eben abspielbar, als ob man eben hier seine Playlist angelegt hat. Für Leute, die hier auf Spotify schon viele Playlists angelegt haben, ist das natürlich ein Segen. Die müssen nicht ihre ganze Arbeit nochmal machen. Das wäre auch für viele wohl ein Grund zu sagen, nö, dann bleibe ich lieber bei Spotify, ja. Aber das geht jetzt also relativ unkompliziert, nicht schlecht. Aber wie gesagt, wir müssen noch ein bisschen warten, ja, wann es dann bei uns tatsächlich kommt. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich habe euch mal jetzt so ein grober Umriss gegeben über Google Play Music, eine oft verkannte App, einen der besten Musikdienste überhaupt, nicht nur was Cloud-Service anbetrifft, sondern eben auch, wenn man die offline nutzt, ist das eine ziemlich gute Musik-App. Und die wird oftmals übersehen, weil die eben standardmäßig schon dabei ist. Noch was ganz anderes habe ich, ja. Gerüchte brodeln auf wegen einem neuen Nexus-Smartphone, beziehungsweise dass eben gar keine neuen Nexus-Smartphones mehr kommen werden. Die Strategie, die Apple, ja, die Google hier gezeigt hat, mit diesen Google Experience Geräten, ja, die da jetzt erscheinen, HTC One und Samsung Galaxy S4 beispielsweise, dass die eben hier andeuten würden, dass es das Ende dieser sogenannten Nexus-Reihe ist, ja. Demgegenüber spricht das, was Sundar Pichai, einer der Chefs, ja, oder der Chef von der Android-Division, ja, gesagt hat. Er hat gesagt, es gibt weiterhin noch Nexus-Geräte, hat aber nicht von Smartphones gesprochen, ja. Wer weiß, vielleicht gibt es noch Nexus-Tablets und die Smartphones werden anders sein. Also Spekulation gibt es da auf jeden Fall noch und nöcher, ja. Robert Nassarian, ein Schreiberling von Talk Android, der sieht das jedenfalls, dass das Ende der Nexus-Reihe gekommen ist. Es wird auch da angedeutet auf das Motorola X-Phone, ja, das demnächst wohl angekündigt wird und dass das ein weiterer Sargnagel ist und diese Google Edition, ja, der Nexus Edition, die da eben gezeigt wird von Google, das Google Nexus als Smartphone dann eben ablöst. Ja, ist ziemlich kontrovers, würde ich mal sagen, ja, aber durchaus möglich. Ja. Warum? Ja, ist ja eigentlich klar, warum sollte noch ein Nexus-Gerät produziert werden, wenn im Prinzip die Standardgeräten von den einzelnen Anbietern genommen werden kann, mit der Stock-Android-Version oder fast Stock-Android. Natürlich müssen die entsprechenden Hardware-Funktionen, wie wir es ja schon letztes Mal gesagt haben, beispielsweise beim HTC One, eben unterstützt werden. Da müssen also noch Treiber rein. Aber eben die Bloatware ist weg, die Oberfläche ist Vanilla-Android und dann ist ja alles wunderbar. Ja. Damit könnte sich Google sparen, in Erklärungsnot zu kommen, wenn jetzt beispielsweise das Motorola X-Phone kommt. Ja. Die Befürchtung war ja, dass die Hersteller hier dann bevorzugt werden, also hier respektive Motorola, weil eben Motorola von Google gekauft wurde. Wenn aber hier dieses Nexus-Label fällt und jede Firma kann hier sein Nexus Edition anbieten mit dem fast Stock Android, ja, dann wäre das für die Firmen ein Signal, okay, wir werden nicht benachteiligt. Ja, wir können unser Telefon auch ausbringen. Es gibt nicht nur ein Nexus-Gerät, ja, wo Google dann bestimmt, von welchem Anbieter es kommt, sondern nein, es gibt für die Menschen mehr Auswahl an richtigen Android-Geräten, ja, wenn die das wollen, zusätzlich eben, und dann sind wir nicht benachteiligt. Ja. Also von einem Firmenstandpunkt aus gesehen, ist es schon ganz, ganz gut. Ehrlich gesagt, ist mir das auch Jacke wie Hose. Ja. Das Nexus-Label, es wäre zwar schade drum, wenn das jetzt nur noch für Tablets sein wird, aber mir geht's hauptsächlich drum, dass eben ein Stock-Android-Gerät vorhanden ist oder eben zumindest mal Vanilla-UI, ja, ohne die ganze Bloatware drauf. Und das wäre dann für mich ein Kaufgrund. Ja. Da gibt's auch übrigens sehr viele Spekulationen, ob das überhaupt sinnvoll ist und ob man dann so ein Gerät kaufen würde, wenn es dasselbe Gerät mit den ganzen anderen Apps gibt. Ja, ich würde schon mal sagen, ja, weil wenn ich mal so ein 16 GB Samsung Galaxy S4 anguck, da hat man die Hälfte vom Speicher mit der ganzen Bloatware drauf. Und ich gehe mal davon aus, dass das S4 Next Edition dann um die 12 GB Freiheit statt etwa knapp 9 GB. Ja, also das ist schon ein Riesenunterschied und ein gewichtiges Argument. Außerdem geht es da auch um Geschwindigkeit. Ich kann zwar überhaupt nicht verstehen, ich habe da Berichte gelesen, dass die Leute Angst haben, so ein paar Reviewer auch, ja, dass dann die Geräte langsamer laufen würden mit Stock UI, weil die nicht angepasst sind. Da kann ich nur dreimal lachen, ja. Denn was die Bloatware und die Oberflächen, die da drauf geklatscht werden, an Rechenzeit fressen, komischerweise, das haben auch die Tester früher immer moniert, aber man hat sich offenbar schon so dran gewöhnt, dass ein Viertel der Rechenzeit verschwendet wird, wegen der ganzen Bloatware, die im Hintergrund läuft, dass man das jetzt vollkommen aus Acht gelassen hat. Und ich denke, dass die Geräte mit Vanilla-UI und ohne Bloatware nicht langsamer laufen, sondern deutlich schneller laufen als die selben Modelle mit dem ganzen Kram drauf. Ja. Also, Nexus Edition, Nexus, gibt's Nexus nicht mehr, wird's noch die nächsten Nexus Edition geben, müssen wir halt mal abwarten, ja, wie was da jetzt noch kommt. Ich werde nachher noch in den News was Interessantes sagen zu einem möglicherweise sogar noch einen weiteren Kandidaten als Nexus Edition, das wohl in den nächsten Tagen rauskommen wird oder zumindest mal angekündigt sein wird. Und das wäre ja dann auch ein weiterer Hinweis drauf, ja, nämlich das Sony Xperia Z, ja. Aber da komme ich, wie gesagt, später in den News noch dazu. Und zu den News kommen wir jetzt auch. Ja. Warum sollte ich das eigentlich jetzt nicht gleich hier das Nexus, das Xperia S dann erwähnen? Klar, schmeißen wir einfach mal hier die Planung in den Haufen, war auch blöd geplant. Ja. Und ja, bleiben wir doch mal dabei. Die Gerüchte besagen nämlich, dass das Sony Xperia Z als Google Edition herauskommen soll, und zwar demnächst, in den nächsten Tagen soll das angekündigt werden. Und eben auch das Moto X-Phone, das neue, ja, Motorola X, oder wie das auch immer heißt. Das ist so furchtbar. Jeder Newsartikel sagt irgendwas anderes. Ja, egal. Die Moto X-Reihe, das wird so eine Reihe werden. Und ich denke, falls sich das bewahrheitet, dass Sony ebenfalls noch so eine Google Edition rausbringt, dann ist es wirklich fraglich, ob es dann überhaupt noch Sinn macht für Google, ein neues Nexus-Gerät quasi herauszugeben, ja, unter diesem Label. Möglicherweise wird ja dieses Moto X-Label dann von Motorola sozusagen das, was Nexus heute ist, also das Google Phone speziell, das reine Google Phone, was ja auch passen wird, da ja Motorola zu Google gehört. Und alle anderen Firmen eben, die diese Google Edition machen können, ja, oder Nexus Edition oder wie auch immer. Ja. Ob das dann wiederum besser ist und die Firmen das positiv sehen, weiß ich natürlich nicht. Aber auf jeden Fall gibt es dann keine Schereien mehr wegen dem Nexus-Label, das ja offenbar schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, und dem Rest sozusagen, was dann eben oder wer dann eben das ganze ein ganzes Telefon eben rausbringen möchte unter dem Nexus-Label und eben wieder abgelehnt wurde, weil Google sich für ein anderer entschieden hat, ja. Und auch die Tatsache, dass LG trotzdem, dass es erste Gerüchte gesagt haben, das nächste Nexus wäre auch von LG, dass der LG dann recht barsch, wie ich ja letzte Woche berichtet habe, recht barsch darüber reagiert hat und hier dann sogar kategorisch schon fast ausgeschlossen hat, dass das nächste Nexus von LG sein könnte und das bei ihnen dann nicht produziert wird. Das hat mich schon sehr, sehr stutzig gemacht, weil bisher kamen die immer zu zweit, ja. Und da wäre dann schon zu überlegen, ob das wirklich dann ein Zeichen dafür ist, dass eben das Ende der Nexus-Telefonreihe gekommen ist. Ja? Wie gesagt, vielleicht wird der Nexus nur noch dann als Tablet-Marke weiterleben, weil das Nexus 7 war recht erfolgreich, ja, und da würde das da auch von dieser Seite her aus Sinn ergeben. Gut, also, es wird gemunkelt, das Sony Xperia Z soll demnächst angekündigt werden als Google Edition mit Stock UI, Stock Android bzw. Vanilla UI. Das wäre mal was. Da wäre schon ein Dritter im Bunde, der in Frage käme. Ja, ich werde bald ein neues Gerät holen, aber momentan bin ich noch trotz der Oberfläche, die werde ich dann halt mit dem Launcher wegmachen noch. Ein ganze Crapware, muss ich mal sehen, wie ich das, ob ich das aushalte. Ja. MTL Mega 6,3, weil ich brauche einfach ein größerer Bildschirm. Ja. 5 Zoll ist mir schon fast zu gering. Gucke, wie das Note 3 ausfällt. Auch da bleibe ich am Ball. Ja. Und das neue Asus Phone Pad Note. Nicht das normale Phone Pad, sondern das Phone Pad Note, das ich ja letzte Woche auch schon angesprochen habe. Das ist auch noch so ein Kandidat. Mal schauen, wie das aussieht. Also, ja. Gucken wir mal. Das Original Android Keyboard, ja, ist nun als Download im Play Store verfügbar. Hier habe ich mich damals geärgert, als hier für Jelly Bean 4.2 ein neues Keyboard rauskam, auch mit dieser Swipe-Funktion da, ja. Da habe ich mich ja richtig aufgeregt, dass mir dann eben vorenthalten bleibt. Jetzt können alle Leute, die Ice Cream Sandwich drauf haben und ein kompatibles Gerät, sich das herunterladen aus dem Play Store. Die offizielle Android-Tastatur gibt es auch als Update dann entsprechend bei den qualifizierten Geräten. Und Das hat rüstet dann eben die Swipe-Funktion danach. Wunderbar. Nur ich habe festgestellt, nachdem ich jetzt lange mit Swiftie gearbeitet habe, die Worterkennung ist einfach grausam bei der Original Android-Tastatur. Das zählt allerdings nicht für Englisch. Ja, also wenn ich was Englisch schreibe, ist die Tastatur absolut top, ja, von Google, die Original Android-Tastatur. Und ich würde sofort SwiftKey runterwerfen, weil das dann nämlich wieder Platz braucht und Speicher und Rechenleistung. Ja, und die ist momentan auf meinem Handy dermaßen knapp. Ich krieg die Krise. Aber sobald man auf Deutsch schaltet, dann sieht das Ganze anders aus. Eine Wortvorhersage gibt's nicht mehr. Also es gibt keine Prediction im Deutschen. Ja. Und die vorgeschlagenen Wortkorrekturen sind grausam. Also ich brauche doppelt bis dreifach so lange, manchmal sogar noch mehr, um Text zu schreiben mit der Original Android-Tastatur als mit SwiftKey. Ja, und deswegen bleibt SwiftKey hier meine Wahl. Ich habe das heute auch schon installiert, probiert, die Original Android-Tastatur, und ja, furchtbar im Vergleich zu SwiftKey. Ja, sehr gut für die Leute, die irgendwie aus Wassergründen auch immer SwiftKey nicht mögen. Ja. Denen sei empfohlen, die Original Android-Tastatur da mal anzuschauen. Für Englisch gibt's auch da generell die Empfehlung, ja, da braucht man kein SwiftKey mehr, da kann man auch die Google-Tastatur nehmen, die offiziellen. Das Galaxy S4 Zoom ist gesichtet worden. Es gibt super Gerüchte, ja. Da gab es so ein Rendering zu sehen, und jetzt gibt's auch das Original offenbar zu sehen, ja, mit einem Originalfoto. Es sieht wohl so aus, als ob sich das Gerücht bewahrheitet. Die Galaxy S4 Kamera scheint Realität zu werden. Die ist ein bisschen kompakter als noch als die Galaxy S, ich glaube, das war basierend auf dem S2. Ja. Soll über 20 Megapixel haben. Ja. Und hat eben auch diesen Dual-Core 1,6 GHz CPU. Mit einem QHD-Display. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, bis jetzt. Das wäre wirklich nicht schlecht. Ich bin aber nach wie vor natürlich hin und her gerissen. Ja. Einmal, weil man natürlich nicht weiß, ob diese Fotos, die da aufgetaucht sind, tatsächlich echt sind, weil es sieht wirklich so aus, ob ein S4 hinten an der Kamera geklatscht wurde. Aber das war ja auch schon bei der alten Galaxy-Kamera der Fall. Ja. Dennoch, die weiteren Verbesserungen scheinen da sehr interessant zu sein. Ah, ich weiß nur noch nicht genau, wo es einordnen soll. Es wird wahrscheinlich auch mal wieder auf den Preis ankommen, weil die alte Galaxy-Kamera war einfach zu teuer. Das habe ich ja schon gesagt. Da gibt's bessere Kameras für weniger Geld, ja. Und ein Telefon braucht man in der Regel sowieso trotzdem noch, ja. Und es wird sich hier sicherlich auch nicht ändern. Ja. Aber ich bin trotzdem gespannt, und es könnte eine interessante Kamera werden, wenn der Preis stimmt und ja, und es überhaupt weiß. Ne? Sagen wir mal so. Ja, ein Slide-Out-Keyboard, wenn wir schon beim S4 sind, gibt es auch jetzt für das S4, und zwar als Zubehörteil. Da wird quasi das Handy eingeklemmt, und dann kann man ein Keyboard unten rausziehen, wie damals bei dem G1, bei dem G1 oder HTC Dream hat es auch geheißen, oder Droid, das Motorola Droid, wo man eben die Tastatur unten rausklappen kann und dann mit der richtigen Hardware-Tastatur schreiben. Ja, sehr schön. Macht das Telefon nicht größer, aber natürlich dicker. Ja, ansonsten ist es aber perfekt angepasst auf das S4, weshalb die Tastatur natürlich auch nur auf das S4 passt. Offenbar wird die Tastatur aber separat geladen, ja, also hat ein separater Akku drin, die einem 8 Stunden Dauertippen ermöglicht oder eben 45 Tage Standby-Zeit. Für Normalbedürfnisse dürfte das eigentlich ausreichend sein. 8 Stunden am Stück tippen macht wohl kaum jemand mit dem mit dem Handy, zumal das auch dazu führen wird, dass bei den meisten Handys, weiß nicht, wie beim S4 ist, aber bei den meisten Handys wäre 8 Stunden Dauer benutzen, Dauer tippen, dann eh der Akku schon vorher leer. Ja, geht also nicht. Und dann sehe ich da eigentlich kein großes Problem. Das ist ein QWERTY-Keyboard, ist natürlich in den USA rausgekommen. Ach ja, ne, ist ja klar. Aber dennoch finde ich, ist es interessant, kann man sogar einen Import mal überlegen. Es hat sogar eine Hintergrundbeleuchtung für die Tasten. Also die Tasten sind beleuchtet, sodass man es auch im Halbdunkeln tippen kann oder im Dunkeln. Und gleichzeitig ist da auch so ein kleiner 90 Grad Stand dabei, also wo man das da hinstellen kann. Sieht sehr durchdacht aus und der Preis. Ja, wird dann bei $79,99 liegen für die Features und die Art, ja, so wie das da integriert ist, würde ich mal schon sagen, dass das okay ist. Ja, wer sich dann wundert, wie dann überhaupt die Verbindung zustande kommt zum Gerät, tja, es geht über Bluetooth, ja, Version 3.0 wird da unterstützt, Bluetooth Version 3.0 und da, wie gesagt, braucht ihr dann euch sowieso keine Gedanken mehr zu machen, dass die Tastatur nicht so lange hält wie das Handy beim Tippen, 8 Stunden Dauertippen. Wenn Bluetooth angeschaltet ist, hält das Handy bestimmt keine 8 Stunden im Dauerbetrieb. Kein Fall. Galaxy Mega 6.3 ist schon in einigen Shops verfügbar. Das habe ich jetzt mehrfach gelesen. Bei Amazon wird es auch schon angeboten, ja, als verfügbar. Ist mir schon. Kommt jetzt sehr seltsam vor, aber offenbar ist was dran, ja. Zur Erinnerung, das Galaxy Mega, ich habe es schon mal gesagt, das hat ein 1,7 GHz Dual-Core-Prozessor, leider nur. Ja, ich hätte lieber das Quad-Core-Gerät gehabt. 1,5 GB RAM und eine 8 Megapixel Kamera hinten, 1,9 Megapixel Front-Facing-Kamera. Und ja, wie gesagt, leider ist es eine abgespeckte Version, ja, vom Note, wenn man so will. Ja. Das wird eigentlich schon klar, wenn man hier sieht, dass hier kein Quad-Core-Prozessor mehr drin ist. Das ist einfach nicht mehr die neueste Generation an sich. Und natürlich auch dann entsprechend vom Preis her liegt das sehr, sehr gut vom Preis. Ja. Ich kann gerade mal schauen, wie hier der Straßenpreis ist. Bei Amazon liegt bei 499, ja, fängt das an. Offiziell von Amazon der Preis. Und da sieht man auch schon, dass es hier nicht mit dem Note konkurrieren soll unbedingt. Ja, dass wenn das Note, das neue rauskommt, das Note 3, dann wird es wahrscheinlich deutlich teurer sein. Und auch nicht mit dem S4, das ja mit 649 bzw. 699 Euro dann deutlich teurer ist. Also man passt da schon bei Samsung auf, dass man sich da offenbar keine Konkurrenz macht. Dennoch das 6,3 Zoll Display, das das Mega 6,3 eben hat, das ist das, was mich am meisten interessiert. Und ich glaube, da könnte ich mich auch mit dem Dual-Core noch anfreunden, ja. Die Auflösung steht jetzt hier bei den Daten gar nicht dabei, aber ich glaube, es hat auch keine so hohe Auflösung wie das Galaxy S4, von daher dürfte der Prozessor dann auch gut damit zurechtkommen, denke ich mal. Sony ZU, das sogenannte Togari, ja, das scheint so ein Codename zu sein. Das käme auch noch auf meine Liste von riesengroßen Geräten, die für mich in Frage kommen, ja. Wenn sich diese Gerüchte bewahrheiten, dann wird es ja wohl das schnellste Android-Gerät sein, das es momentan gibt. 6 Zoll großes Display wird hier als Handy ausdrücklich genannt. Xperia ZU, ja, wie gesagt, Codename Togari. Und nicht nur, dass es ein, genauer gesagt, ein 6,44 Zoll Triluminous Display hat, 1080p Auflösung, sondern das Ganze hat ein 2,3 Gigahertz Snapdragon 800 CPU. Und ja, ist das nicht schön? 2,3 Gigahertz Snapdragon 800, das ist ja der absolute Hammer. Ja, da krieg ich so richtig kalte Finger. Das Ding muss ich irgendwie haben, ja. Das muss ich irgendwie haben. Das ist der absolute Hammer. Das wird das schnellste Gerät sein, das es dann auf dem Markt gibt. Wenn, wie gesagt, wenn sich die Gerüchte hier bewahrheiten. Es ist zwar noch ein Quad-Core, aber mit 2,3 GHz ist es jenseits momentan von den verfügbaren Octa-Core-Prozessoren von Samsung, die angeboten werden von der Leistung her. Das gilt als sicher. Und das macht dann richtig Laune, wenn man diese Daten hier so hört. Ja. Auch das Gerät sieht sehr, sehr schön aus, wenn sich hier dieses Bild mit dieser süßen Katze als echt entpuppt. Das Tablet-Set und das Xperia-Set, dass das schon, die ja schon beide auf dem Markt sind, lassen erahnen dann, wenn das sich als Wahrheit, also wenn sich das bewahrheitet, wie das dann aussehen wird, nämlich extrem flach, extrem flach. Also dieses neue Samsung Set Tablet, was es da gibt, ich habe das jetzt gesehen, in der Hand gehabt, das ist wirklich genial. Also das von der Form her Wahnsinn, ja, richtig Wahnsinn. Und das sagt noch jemand, eckige Geräte sehen nicht gut aus. Dadurch, dass das so extrem flach ist, das Teil, ja, ist das richtig gut. Also das gefällt mir richtig toll, dieses Tablet. Und wenn das eben jetzt mit 6,4 Zoll hier kommt, mit diesem Formfaktor, dann wird das richtig genial. Endlich macht auch mal eine Firma wieder eine eigene Form, ja, und versucht nicht irgendwas designmäßig so zu sein wie jemand anderes, sondern was Eigenes zu machen. Ja, das und das richtig gut. Ja, das freut mich. Also Wahnsinn. Bin mal gespannt, was da noch dabei dann herauskommt. Es gibt auch eine neue Tastatur im Play Store, ja, weil die Welt ja unbedingt noch eine neue Tastatur braucht. Aber die Berichte, die ich gelesen habe, waren so positiv, dass ich es eigentlich unbedingt mal erwähnen möchte. TypeSmart nennt sich das Ganze. Ja, und da gibt's einige Sachen, die sich ein bisschen abheben von den anderen Tastaturen, beziehungsweise die Funktionen da deutlich noch verbessern. Sei es jetzt beispielsweise dieser Clou mit der ausklappbaren Nummerntastatur. Ja, also während man die normale Tastatur hat, ist ja immer das Problem, wenn man dann ein paar Zahlen mal hintereinander eingeben will, dann muss man umswitchen auf diesen Keyblock, der dann eingeblendet wird. Hier kann man einfach auf der Seite so eine Leiste reinblenden lassen, ja, mit einer Geste, zack, und dann kommt diese Leiste rein und dort kann man dann die Tasten oder die Ziffern auswählen, ohne dass man hier längere Zeit dann auf eine Buchstabentaste drücken muss. Ja, das erleichtert eigentlich das schon ziemlich viel, wenn man ab und zu zwischendrin im Text eine Zahl eingeben muss. Die TypeSmart Prediction soll auch sehr, sehr gut sein. Allerdings weiß ich da auch nicht, ob das überhaupt funktioniert in anderen Sprachen außer Englisch. Allerdings gibt es da eine Mehrworterkennung. Also nicht nur, dass das nächste Wort vorhergesagt wird, sondern gleich zwei Wörter können damit vorhergesagt werden. Ja, als Beispiel wurde hier zum Beispiel genannt, wenn man die gebräuchliche Phrase How are you nimmt. Ja, dann braucht man nur How, dann noch ein A antippen und dann wird schon komplett Are you vorgeschlagen. Also zwei Wörter werden vorgeschlagen, werden normalerweise immer dann Are und dann erst You im besten Fall bei SwiftKey beispielsweise vorgeschlagen wird. Also da noch eine weitere Erleichterung, noch weniger tippen, ja, bald schreiben die Tastaturen, ohne dass man überhaupt was tippt. Sehr gut. Dann gibt's auch noch Funktionen sogenannter Passwortchecker. Wenn man also ein Eingabefeld hat, also ein Passwort-Eingabefeld, und oftmals sieht man da nicht genau, was man da jetzt eigentlich eingetippt hat. Und man hat eben bei manchen Seiten nur drei Versuche und der Account ist gesperrt. Damit man da etwas sicherer sein kann, gibt es in der Tastatur eine Funktion, die man anwählt, und dann wird das Passwort in Klartext mal kurz angezeigt, ja, so dass man sieht, ist es jetzt das Richtige oder nicht, ja, und kann es dann abschicken. Also auch das ist eine interessante Funktion für viele. Dann gibt es sehr schöne Themes auch, ja, für diese Tastatur. Ich glaube, 30 Stück sind gleich mit dabei. Von daher dürften da auch etliche dabei sein, die den Leuten gefallen werden. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und es gibt auch eine Taste, der sogenannte Any Key. Ja, der kann frei belegt werden, was man da drauf machen will. Also zum Beispiel das Smiley-Menü oder die Spracheingabe, ja, Cursor-Kontrollfunktion oder ein Übersetzer, die Sprachauswahl und. Also man kann da vieles machen. Man kann sogar zwei Funktionen drauflegen. Einmal die Normal- Antippfunktion und die Lang-Antippfunktion. Ja? Wenn man also lang drückt, dass dann eine andere Funktion ausgewählt wird. Und das ist, so simpel es klingt, aber auch wenn es nur eine Taste ist, finde ich das doch ziemlich gut. Ja? Also das ist auf jeden Fall eine Tastatur, die sich ein bisschen abhebt gegenüber der Konkurrenz. Es gibt noch sonst einige Sachen, die da anders sind. Ja. Wie gesagt, ob die Tastatur dann im Deutsch da vernünftig ist oder nicht, das ist ja natürlich noch die Frage. Ich bin noch nicht dazu gekommen, auszuprobieren. Es gibt eine kostenlose Version zum Testen, 30 Tage. Das Keyboard selbst ist allerdings nicht kostenlos. Es kostet $2.99. Allerdings funktioniert dieselbe Version auch für Tablet, also das ist gleichzeitig die Tablet-Version und die Smartphone-Funktion, Version, also braucht ihr das nur einmal zu kaufen, selbst wenn ihr ein Phone und ein Tablet habt, wenn es mit dem gleichen Account ist, könnt ihr es auf beiden nutzen für $2.99. Okay, dann das nächste, die CalDAV-API, ja, oder CalDAV-API. Ist wieder offen zugänglich und zwar auf Dauer. Ja, Google wollte die ja einstellen beziehungsweise nur für Partner freigeben. Das gab bei einigen Entwicklern dann doch ich möchte jetzt sagen Proteste, aber man hat sich halt dahingehend geäußert, dass es besser wäre, wenn die API weiter frei bleiben würde. Und Google hat das jetzt also sich auch angehört und hat dann entschieden, okay, die CalDAV API bleibt frei, das heißt nach wie vor können jetzt die Entwickler die diese API nutzen und damit eben im Kalender was anstellen, ja, das, also nicht negativ gesehen. Leider ist es so, dass wie so oft diese guten Funktionen eben von den Entwicklern sowieso kaum benutzt werden. Ja. Es könnten sehr viele Sachen geben, wo diese CalDAV API benutzt. Beispielsweise gibt es für mich keinen Grund, ja, warum zum Beispiel Apps für also TV-Magazine, ja, um eben das Fernsehprogramm anzuzeigen, nicht über diese CalDAV API einen Eintrag machen können in dem Google-Kalender. Nein, die müssen selbst einen Hintergrund-Task starten, ja, der wieder Speicher frisst, der Strom verbraucht, ja, und ihren eigenen Mist machen. Nein. Diese CalDAV API, die ist eigentlich von den Entwicklern konsequent ignoriert worden, genau wie XMPP. Ja, und sobald es dann eingestellt wird, dann fängt das große Jammern an, obwohl sowieso niemand benutzt hat. Ja, ich finde das schon ziemlich schlecht. Gut, niemand ist vielleicht in dem Fall nicht angebracht. Microsoft hat ihn benutzt. Ja, und das war auch wahrscheinlich der ausschlaggebende Grund, weil eben hier diese Software dann nicht mehr so laufen würde. Ja. Okay, aber dennoch eine Funktion, die eigentlich sehr viel stärker genutzt werden könnte und viel besser für den Benutzer ist. Vielleicht hat das jetzt ja auch das Bewusstsein der Entwickler diese CalDAV API wieder ins rechte Licht gerückt und vielleicht wird es dann jetzt benutzt, so dass man endlich Termine oder Erinnerungen aus verschiedenen Apps einfach per Tastendruck in seinen Google-Kalender einfügen lassen kann. Ja. Und dann ist ja alles wunderbar. Gut. Leisure Suite Larry Reloaded. Ich habe vor ein paar Ausgaben darüber gesprochen. Kann es kaum abwarten, bis es kommt. Leider, ist es nochmal verschoben worden bis Ende des Monats. Ja, schade. Aber immerhin kann man sich schon den Soundtrack kaufen. Und zwar bei Bandcamp für $6. Da gibt es schon diesen Soundtrack dafür. Und ja, ich sag mal, wenn das Spiel so gut wird wie der Soundtrack, dann ist eigentlich nichts zu befürchten, ja. Ich bin ja total gespannt auf Larry Reloaded. Und das soll ja eine Zusammenfassung sein von den offiziellen Larry-Teilen, aber mit neuer Grafik und überarbeitet. Und ja, also für die Leute, die genauso gespannt sind wie ich, ist natürlich hier dieser Soundtrack jetzt genau richtig. Übrigens, wer sich schon an dem Kickstarter-Projekt beteiligt hat, wer nämlich das noch nicht weiß, dieses Larry Reloaded wurde ja mit dem Kickstarter-Projekt finanziert. Wer da mitgemacht hat, der braucht sich keine Gedanken zu machen, der muss auch den Soundtrack nicht mehr separat kaufen für $6, sondern der wird demnächst einen Link bekommen und kann sich den Soundtrack dann kostenlos herunterladen. Ist das nix? Wahnsinn. Ja, Kickstarter-Projekte lohnen sich, ja, wenn man da mitmacht. Ein Gaming-Tablet kommt diesen Monat auch raus, ein neues, und zwar das Vigipad 7 Zoll Tablet mit einem Controllerteil, der abnehmbar ist. Das heißt also, man hat hier so eine richtige Konsole in der Hand, ja, mit richtigem Joypad, analog und digital und Knöpfen und kann richtig spielen damit, ja. Aber wenn man dann vielleicht noch was anderes damit machen will, dann kann man das Tablet einfach rausziehen aus dem Controller und kann es benutzen wie ein ganz normales 7 Zoll Tablet. 1280 x 800 Bildpunkte Auflösung mit der Nvidia Tegra 3 CPU und 16 GB Speicher, sowie die Möglichkeit mit SD-Karten zu erweitern, Micro-SD-Karten natürlich. Das gibt dem Ganzen schon mal genug ja, Vertrauen, dass da auch von den Spielen her was Vernünftiges läuft, ja. Android 4.1 Jelly Bean, na, schade, dass es noch eine 4.2 ist, aber da wird es bestimmt ein Update geben, sage ich jetzt einfach mal so. Und hat auch PlayStation Mobile Support, ja. Das heißt, die Games, die von Sony zertifiziert sind, ja, aus der Sony-Bibliothek, die laufen. Und das ist auch schon mal eine super Sache, finde ich, weil da gibt es richtig gute Titel wie zum Beispiel Crash Bandicoot und so weiter, die man auch von früheren Konsolen gewohnt ist und die funktionieren dann auch damit. Ja, also es gibt auch da Zugang zu der Nvidia Tegra Zone, weil das ja auch ein Nvidia Tegra Free Gerät ist. Also sollten eigentlich genug Spiele für das ganze Gerät vorhanden sein. Natürlich gibt es auch die normalen Spiele, die man eben über Android, über den Play Store downloaden kann. Ja, super. Also das abnehmbare Gamepad ist schon mal eine gute Sache. $249 soll es nun in den USA kosten. Ob und wann das bei uns natürlich rauskommt, ist die Frage. Keine Ahnung. Das Arcos Gamepad gibt es übrigens schon. Meiner Meinung nach immer noch das beste Gamepad. Da kann auch das Nvidia Shield nicht dagegen anstinken. Ja, ganz einfach prinzipiell nicht. Leider ist da eben der Controller-Teil nicht abnehmbar und wenn man dann irgendwas anderes damit macht, dann hat man eben immer ein Gamepad. Ja. Und hier, das ist schon fast 2 in 1. Man hat ein normales Tablet und macht es dann einfach zu einer richtigen Spiele-Konsole tragbar. Ja. Wahnsinn. Finde ich sehr, sehr gut und bin mal gespannt, ob das bei uns auch bald rauskommt. Ja. Dann kommen wir mal zu den Community-Sachen. Die Verschlüsselung von Dateien. Ja, das ist etwas, was der Arthur oder Arthur, ich weiß nicht, wie er das gerne ausgesprochen haben möchte, ich sage einfach mal Arthur, der hat es angesprochen und zwar: Hi, kennt einer von euch eine kostenlose App, in der ich Textdateien mit einem Passwort auf dem Smartphone sichern kann? Der Michael hat erstmal nur das AK-Notepad vorgeschlagen. Ich wollte auch schon gleich das Papyrus X vorschlagen, das mit der 256 AES-Verschlüsselung arbeitet. Ja. Aber der Arthur hat sich dann nochmal gemeldet und hat gesagt: Danke für den Tipp, aber ich suche etwas, wo die Datei selber verschlüsselt wird. Ja, und hier empfehle ich ganz klar das APG. APG, das ist im Play Store verfügbar, kostenfrei. Und zwar ist das eine kleine App, mit der man alle Art von Dateien, nicht nur Texte, mit einem GBG-Schlüssel verschlüsseln kann. Oder, wenn man das möchte, auch mit einer Passphrase. Das heißt, man kann sowohl seinen sicheren Key benutzen, um Dateien zu verschlüsseln, ja, beziehungsweise zu entschlüsseln, oder auch eine Passphrase, die dann eben bekannt sein muss. Ja, das gibt's also. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also die App ist relativ klein, 1 Megabyte, das sollte also auf den meisten Geräten ohne Probleme funktionieren. Hat Zugriff zu Key-Servern, ja, man hat sehr viele Möglichkeiten, man kann dort mehrere Keys auch benutzen, ja, und kann die dort managen, von GPG und PGP, ja, geht alles, verschlüsseln, signieren, entschlüsseln und verifizieren, auch von E-Mails, denn da gibt's auch eine Integration übrigens für Gmail, ja, und auch für die K9 Mail App. Ja. Also das ist recht gut und umfangreich und ich fast schon sagen ein Verschlüsselungspaket. Man kann auch direkt das Clipboard verschlüsseln und auch entschlüsseln. Ja, das geht auch. Das bedeutet, man muss nicht nur die Files, man kann nicht nur Files damit verschlüsseln. Wie gesagt, jede Art von Files, Textfiles, Bilder, ausführbare Dateien, alles kann man damit verschlüsseln, wie man es gewohnt ist von GPG beispielsweise auf dem Desktop. Und sondern man kann eben auch sagen, okay, hier ausschneiden mit dem Clipboard, mit der Clipboard-Funktion, Copy Text, reinfügen in die Applikation, verschlüsseln, nochmal kopieren und dann wieder einfügen in das andere, in die andere App, beispielsweise eine Notiz-App, die keine Verschlüsselungsfunktion hat, beispielsweise. Und schon sind die Texte dann verschlüsselt, abgespeichert. Und man kann sie eben mit dem APG genauso wieder entschlüsseln, ja. Copy, paste und dann entschlüsseln und zack, sind die Dateien entschlüsselt. Also es ist schon eine schöne Sache, diese APG-App. Und die ist sogar noch kostenlos. Unglaublich. Ist eine Open-Source-App. Entsprechend wird auch OpenPGP benutzt. Eigentlich erfüllt es fast alles, was man sich so wünscht. Ja, die Gmail-Integration ist schon ziemlich faszinierend. Klar, geht nicht ganz so reibungslos, wie es vielleicht im ersten Moment klingt, aber immerhin, dass es die Möglichkeit gibt, mit Gmail verschlüsselte Nachrichten zu verschicken und empfangen, finde ich schon fast phänomenal. Ja, und ich weiß gar nicht, war das nicht sogar schon mal App der Woche im Uncast? Wenn nicht, müsste es doch mal sein. Ja, doch, genau, und zwar bei der Ausgabe 32, da war bei den Apps der Woche auch APG mit drin. Jawohl. Also, hätte mich doch sehr, sehr gewundert, wenn ich das nicht schon mal hier als App der Woche gehabt hätte. Also, lieber Arthur, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Schlecht ist diese APG auf jeden Fall nicht. Dann kann man einiges anfangen, nicht nur mit Textdateien. Und ich hoffe, dass dir das dann weiterhilft. Dann gibt es noch eine Sache, und zwar wegen dem Fairphone. Ja, das Fairphone hat's geschafft. Es geht jetzt in die Produktion. Moment. Muss ich mal schauen. Der Andreas hat da auch geschrieben, geschafft, vielen Dank für die Unterstützung des Fairphone. Ich gehöre nicht zum Fairphone-Team, aber ich freue mich darüber, dass das Fairphone nun verwirklicht werden kann. Ja, ich muss sagen, danke Andreas, dass du mich nochmal darauf aufmerksam gemacht hast, weil ich finde die Idee absolut unterstützenswert von diesem Fairphone, ein Telefon, das mit Klick auf die Ressourcen, auf die Menschen, die eben so ein Gerät auch bauen müssen, dass das da entwickelt wird, finde ich auch toll, dass ich da nochmal drauf aufmerksam gemacht wurde. Und hier der Stefan hat mir auch dann, der Stefan war es, der hat mir auch nochmal geschrieben, dass das Fairphone eben jetzt in die Produktion geht. Hier in der Community kann man das alles nochmal schön einsehen. Und eine gute Sache. Ja. Ich sehe hier gerade nochmal ganz aktuell, das habe ich zwar jetzt nicht auf dem Plan, dass hier mal wieder so ein Android-Trojaner angesprochen wird. Ich kann, der Stefan hat mir das geschickt, auf heise.de war das auch zu lesen. Ich kann das sagen, keine Panik, das ist mal wieder so ein typisches Ding ohne viel Hintergrundinformation, was da die Medien verbreiten. Ja, also Voraussetzung ist dafür, du musst eine App, eine APK installieren, die nicht im Play Store, vom Play Store ist, sondern per Sideload wird das Ganze gemacht. Ja, dann muss die Datei auch aktiv heruntergeladen werden. Es gibt keine Möglichkeit, dass die Datei sich verbreitet über Bluetooth, so wie die Medien schreiben, sondern die Verbreitung über Bluetooth wäre nur dann, wenn die Datei über Bluetooth weitergegeben würde. Ja, so ist das. Und mit den Administratorrechten, da bin ich zwar jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber meines Wissens nach muss das Handy dafür auch geroutet sein. Also, keine Panik auf der Titanic. Ja. was haben wir noch? Das war's auch mit der Community, mit den Community-Seiten, Sachen. Jetzt App der Woche. Ja. So ein bisschen habe ich gebraucht. Nein, ich habe überhaupt nichts gebraucht. Ich habe halt morgen wurden meine Pläne über den Haufen geworfen, als ein Spiel erschienen ist. Zombie Derby nennt sich das, ja. Zombie Derby von HeroCraft. Ja. Der Entwickler ist nicht ganz unbekannt, HeroCraft. Und nettes Spiel. Also ich meine, ich will das Spiel nicht so arg in den Himmel loben. Ja. Aber es ist deutlich wert, App der Woche zu sein, weil es Spaß macht, ja, wenn man sowas mögt. Also es geht darum ganz einfach. Man hat ein Auto, das kann man aufrüsten mit Waffen und mit Spoilern und Heck, Frontverkleidungen, um Zombies platt zu machen. Ja, richtig platt fahren. Ja, die Effekte beschränken sich dann auf rumfliegende Köpfe, Beine, Arme. Ja, ist offenbar nicht indiziert. also nicht gecuttet. Ja. Sind ja aber auch nur Zombies, ja. Also, so in richtig guter Carmageddon-Menü, Manier wird das hier ausgenutzt, ja. Mit, wenn man sein Auto nicht mit zu viel Zombies belasten will, das heißt, da wird ja auch die Geschwindigkeit verringert, ja, wenn man so gegen Zombie prallt, dann kann man den auch wegpusten mit einer Minigun, ja, die macht alles platt. Und die Grafik ist okay, es ist schnell, selbst noch am Samsung Galaxy Tab P1000. Ja. Die Aussage Gory 3D Graphics trifft es also voll und ganz. Ja. die App gibt es als HD-Version, wenn es für das Gerät verfügbar ist. Und das macht einfach richtig Laune. Was nicht so viel Laune macht bei dem Spiel, ist, dass es doch teilweise ziemlich happig ist. Ja, es ist teilweise echt haarig. Und zwar muss man da schon kontinuierlich das Teil aufrüsten, nur um ein Level durchzuspielen. Das ist so eine Sache, ja. Also man hat das Level, das ist so und so lang, aber man hat keine Chance, gleich von Anfang an das Level durchzuspielen, sondern man muss erst Schritt für Schritt Geld erwirtschaften, indem man immer so weit kommt, wie es geht, dann das Auto aufrüsten, damit man wieder ein Stückchen weiterkommt in dem gleichen Level und so weiter und so weiter. Also man kann das Level eigentlich gar nicht gleich schaffen. Man muss das Tisch mal probieren, bis man dann eben zum nächsten Level kommt. Das finde ich ein bisschen schade und ungewöhnlich. Ja. Also mir wäre es lieber gewesen, wenn man so das erste Level also schaffen konnte mit der Grundausrüstung, wenn man für das zweite Level dann wieder aufrüsten müsste. Aber dass man schon für das erste Level sich dann voll aufrüstet, ja, und so, und dass das dasselbe dann wieder anfängt im zweiten Level, das ist ein bisschen nervig. Ja. Das Spiel gibt's übrigens kostenlos, ja, kann man kostenlos spielen, man kann das Spiel komplett durchspielen, kostenlos. Wer allerdings sich hier vielleicht das ersparen möchte und gleich hier alles freigeschaltet haben möchte, der kann sich im Spiel selbst für 9,99 Euro alles freischalten sozusagen und dann geht's ab, ja, Und für $9,99 das Komplett-Game. Oder man spielt eben und regt sich dann eben so wie ich auf, dass man das Level gleich vollenden kann. Ja. 5 Autos gibt's, ja, Killer Cars. Und das ist nicht übertrieben. Ne? Und 4 große Levels gibt's, ja, die nochmal unterteilt sind in einzelne Bereiche. Und die sind also sehr, sehr stark anpassbar, diese Fahrzeuge. Somit bleibt einem da also auch so ein gewisser Spielraum, um sein cooles Gefährt zusammenzuzimmern, mit dem man dann eben Zombies platt macht. Ja. Man muss da natürlich, es muss einem natürlich schon Spaß machen. Es ist auch kein Spiel, wo man jetzt frei herumfahren kann, sondern es ist so ein Side-Scroller. Ja. Für die einen ist das sehr, sehr gut, für die anderen eher nicht. Das, wie gesagt, das muss man dann eben ausprobieren, ob einem das gefällt. Kostenlos ist es ja, kann man alles schon runterladen. Mir macht es jedenfalls Spaß, ich kann es empfehlen, deswegen auch F der Woche. Und damit sind wir wieder am Ende vom Uncast. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Sachen dabei, Anregungen, Themen, die euch nützlich waren. Und wenn ihr weitere Fragen, Anregungen, Informationen oder auch eigene Themenvorschläge habt, dann nix wie ab zur Google Plus Community. Um in der Suche Google Plus da bei Google Plus eingeben, Uncast, und dann seht ihr den Eintrag Uncast Community. Dort drauf bin ich schon, seid ihr drin. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com, bitte mit Y, Rio. Und da dann findet ihr auch auf der Seite die uncast.thenetcast.com die ganzen Links und Informationen. Ja, bitte da auf die Mehrzahl achten, thenetcast.com, schon landet ihr irgendwo anders da. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich hört man sich nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss!
World.